Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast und damit Ihrem fachlichen Podcast, um sich rund um das Thema Impfen kompakt und unterhaltsam up-to-date zu halten. Meine liebe Kollegin Loretta und ich werden Sie wie immer auch durch die heutige Episode begleiten. Und damit starten wir auch direkt. Loretta, was erwartet uns denn heute für ein spannendes Thema?
Hallo zusammen auch von mir und hallo Mirjam. Ja, heute wird es so richtig spannend, so viel kann ich schon mal verraten. Ich bin auch schon total aufgeregt und freue mich drauf. Es gibt ja kaum ein Thema, wo so viele Mythen und Theorien kursieren wie beim Thema Impfungen. Und einigen von diesen ganz hartnäckigen Mythen wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Und dafür sind wir wieder nicht alleine, sondern wir haben uns eine ganz tolle Expertin eingeladen. Frau Professor Prelog ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik Würzburg und auch Professorin für pädiatrische Rheumatologie und spezielle Immunologie. Ihre Schwerpunkte sind die Infektionsimmunologie, die Vakzinologie und auch die Kinderrheumatologie. Und sie ist auch als Fachimmunologin in der Deutschen Gesellschaft für Immunologie tätig, also die perfekte Expertin für die heutige Folge.
Und auch heute schauen wir natürlich noch einmal über den Tellerrand hinaus. Am Ende der heutigen Folge erfahren Sie nämlich, was hinter dem mentalen Immunsystem steckt und was Sie in diesem Zusammenhang von Snoopy lernen können.
Na, darauf bin ich ja sehr gespannt. Aber erstmal ganz herzlich willkommen an Frau Professor Prelog. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Und wir steigen immer ganz gerne in unsere Folgen mit so einem persönlichen Beispiel zum Warmwerden ein. Und deswegen meine Frage an Sie. Fällt Ihnen denn ein kurioser Mythos zum Thema Impfen ein, der Ihnen schon einmal begegnet ist?
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, auch hier sein zu können. Ja, ein Satz, den viele Impfskeptiker sagen, ist, Impfungen ist sinnlos, denn sie schützen gar nicht hundertprozentig. Da empfiehlt das Robert-Koch-Institut, auf diesen Satz einfach zu antworten. Impfungen schützen gut, der Schutz beträgt aber nicht 100%. Impfen ist deshalb sinnvoll, auch wenn der Schutz nicht 100% betragen kann. Man kann das so erklären, dass keine Impfung fähig ist, alle Geimpften zu schützen. Sie kann jedoch viele Krankheitsfälle verhindern oder eine Infektionserkrankung abmildern. Bei Medikamenten ist es so ähnlich. Ein gutes Beispiel ist, wenn Sie eine Kopfschmerztablette gegen Kopfschmerzen einnehmen, ist nicht bei allen Menschen das Kopfweh weg. Aber oft werden die Schmerzen gelindert. Und so ähnlich muss man sich eine Impfung vorstellen. Also unterschiedliche Impfungen schützen natürlich unterschiedlich gut bzw. lang vor einer Infektion oder einer Erkrankung. Zum Beispiel die Covid-19-Impfung schützt kurzfristig vor einer Ansteckung. Dieser Schutz lässt aber mit der Zeit nach. Der Schutz vor schweren Erkrankungsverläufen bleibt hingegen langfristig erhalten. Und ein weiteres eindrückliches Beispiel, das ich auch gerne in der persönlichen Beratung nenne, ist die Masernimpfung. Bei Geimpften wird das Masernvirus sehr rasch durch die Antikörper neutralisiert, bevor es sich vermehren kann. Damit schützt dann die Impfung auch andere Menschen vor der Ansteckung. Und deshalb ist die Masernimpfung auch besonders zuverlässig. Da aber Masern allerdings sehr ansteckend ist, wissen wir, dass die Durchimpfungsrate sehr hoch sein muss, um die Masern dann letztendlich, wie es auch das Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist, auszurotten.
Ja, ein sehr schönes Beispiel. Das zeigt mal wieder, wie wichtig das Impfen ist. Und Sie haben ja jetzt gerade auch schon das Robert-Koch-Institut angesprochen. Wenn ich mich jetzt als Arzt oder Ärztin oder auch als Eltern informieren möchte über Impffragen, was wären denn dann so gute Stellen, wo ich mich da hinwenden kann?
Ich empfehle tatsächlich, auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts vorbeizuschauen. Hier gibt es zu jeder impfpräventablen Erkrankung und zu den Impfungen sehr leicht verständliche Erklärungen, die auch in Form von Fragen und Antworten ausgearbeitet sind. Und gerade für Ärztinnen und Ärzte ist es sehr praktisch, sich die Faktenblätter anzuschauen. Die kann man auch bestellen und zum Beispiel dann in der Praxis als Poster aufhängen. Und besonders toll finde ich die Fakten-Sandwiches, die nämlich gerade diese Impfmythen aufgreifen und erklären, was daran falsch ist und vor allem, wie die wissenschaftlichen Fakten dazu aussehen.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Das kann man sich ja auch immer gut auf dem Schreibtisch hinlegen und dann den interessierten Eltern mit nach Hause geben zum Nachlesen. Wir hatten in den vergangenen Folgen die Themen so STIKO-Update und auch der Impfkalender wird immer voller. Da ging es ja vor allem um die ganz Kleinen. Viele Eltern fragen sich ja so ein bisschen, ob Impfungen wirklich schon so früh erfolgen sollen oder ob das Immunsystem damit gar überlastet ist möglicherweise. Was sagen Sie denn bei solchen Fragen?
Auch das ist letztendlich ein Impfmythos, der gerade von Impfskeptikern häufig aufgegriffen wird, aber der eben auch oft von verunsicherten Eltern genannt wird. Es ist total verständlich, dass Eltern besonders vorsichtig sind, gerade wenn es um Medikamente geht oder Impfungen für ihre Kinder. Das empfohlene Impfalter orientiert sich an der Risikosituation des zu schützenden Kindes. Bestimmte Infektionen können besonders bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Krankheitsverläufen führen, weil zum Beispiel die Atemwege bei den Säuglingen noch sehr eng sind oder weil das sich entwickelnde Immunsystem bestimmte Infektionen noch nicht wirksam abwehren kann. Zum Beispiel schützt die Pneumokokkenimpfung, die ja ab dem Alter von 2 Monaten empfohlen wird, sehr zuverlässig vor invasiven Pneumokokkenerkrankungen. Gerade das Risiko für invasive Pneumokokkenerkrankungen ist besonders hoch in den ersten 2 Lebensjahren. Das hat damit zu tun, dass das Immunsystem hier noch nicht ganz so fit, vor allem auf bekapselte Erreger, reagieren kann. Das gilt deshalb auch für andere bekapselte Erreger wie die Meningokokken und Haemophilus. Meine Ururgroßmutter hat ein Kind als Säugling im Alter von 11 Monaten an einer Hirnhautentzündung verloren und wahrscheinlich wäre dieser Tod vermeidbar gewesen durch eine Impfung. Weil eben gerade dieses Risiko, schwer zu erkranken, besonders bei Säuglingen und Kleinkindern sehr hoch ist, sollte man so früh wie möglich mit den Impfungen starten. Beispielsweise sind junge Säuglinge sehr gefährdet, im Rahmen einer Keuchhustenerkrankung Atemaussetzer zu bekommen oder sogar eine Gehirnschädigung oder eine Lungenentzündung, während bei älteren Kindern die Komplikationsrate in Bezug auf Pertussis dann sinkt. Das Immunsystem eines immunkompetenten Säuglings oder Kindes, also ohne angeborenen oder erworbenen Immundefekt, kann durch eine Impfung praktisch so gut wie nicht überlastet werden. Im 6-fach-Impfstoff für Säuglinge sind zum Beispiel insgesamt 25 Einzelantigene gegen 6 verschiedene Infektionserkrankungen enthalten. Dazu gehören bekannterweise Pertussis, Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus, Influenza B und Hepatitis B. Wenn das Kind aber eine Infektion hat, also im Rahmen einer Infektion, hat das Immunsystem mit durchschnittlich 3000 Antigenen zu tun. Das heißt, eine Infektion überfordert bzw. fordert das Immunsystem des Kindes wesentlich stärker, als dass dies durch eine Impfung passieren kann.
Ja, also sehr wichtig, dass wir gerade die ganz Kleinen gut schützen, so früh wie es eben möglich ist. Es gibt ja aber auch noch neben dem sich erstmal entwickelnden Immunsystem den sogenannten Nestschutz. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal ein bisschen was sagen. Wie lange hält der denn an und beeinflusst der zum Beispiel den Impferfolg, wenn die Mama jetzt in der Schwangerschaft geimpft wurde und ich jetzt, nehmen wir mal an, zum Beispiel gegen Keuchhusten nun das Baby impfen möchte?
Nun, der Nestschutz besteht letztendlich aus Antikörpern vom IgG-Typ, die transplazentar, praktisch über die Plazenta, auf den Fetus übertragen werden. Und dieser Effekt startet so ab der 28. Schwangerschaftswoche, nimmt dann richtig Fahrt auf und ergänzt sozusagen das Immunsystem des Kindes mit Immunglobulinen. Das ist praktisch ein passiver Schutz, den der Fetus mitbekommt. Und man geht davon aus, dass ein reif geborenes Kind ca. 120-130% der Antikörper hat, die wir sonst im Serum der Mutter finden würden. Das heißt, es erhält einen optimalen passiven Immunschutz. Und das führt dazu, dass gerade der kleine, der junge Säugling über Wochen und Monate hinweg durch diese mütterlichen Antikörper geschützt ist. Allerdings nimmt dieser Schutz dann ab und diese Impflücke schließen wir dann letztendlich auf durch die Säuglingsimpfungen.
Fun Fact:
Wissen Sie eigentlich, was Flying Syringes, auf Deutsch fliegende Spritzen, sind? Mücken als neue Impfärzte. Hinter dem lustigen Namen verbirgt sich ein Forschungsansatz, bei dem Impfstoffe von genetisch modifizierten Mücken sozusagen gespritzt werden sollen. Impfung statt Krankheitsübertragung sozusagen. Der Ansatz ist immerhin so vielversprechend, dass die Gates Foundation diesen mit $100.000 gefördert hat. Durchgesetzt hat sich die kreative Idee bisher allerdings noch nicht.
Jetzt haben wir ja schon über die reifgeborenen Neugeborenen gesprochen und auch über die mit Immunschwäche. Wie sieht es denn bei den Frühgeborenen aus? Muss ich da was beachten beim Impfen?
Gerade die Frühgeborenen sollten so früh wie möglich geimpft werden, da sie infektanfälliger sind und ein erhöhtes Risiko gerade für schwere Krankheitsverläufe mitbringen. Das hat vor allem mit drei Dingen zu tun. Zum einen ist das Immunsystem gerade bei den Frühgeborenen noch sehr unreif und weniger abwehrfähig. Außerdem haben sie weniger von diesem Nestschutz mitbekommen, also von diesen Antikörpern, die aktiv für die Plazenta zum Fetus transportiert werden, weil sie ja zu früh geboren wurden. Und zum anderen ist gerade die natürliche Barriere durch Haut und Schleimhäute und auch durch das noch nicht voll ausgebildete individuelle Mikrobiom geschwächt. Das heißt, gerade bei Frühgeborenen haben wir diese natürliche Erregerbarrieren oft zu schwach ausgeprägt und deshalb schaffen es Erreger, diese Barrieren auch leichter zu überwinden. Also ganz viele Gründe, sehr früh an eine Impfprävention zu denken. Frühgeborene werden nach dem chronologischen Alter geimpft, also nach der zeitlichen Empfehlung wie Reifgeborene. Das heißt, man korrigiert hier nicht für die Schwangerschaftswoche, in der das Frühgeborene auf die Welt gekommen ist. Und meistens finden die ersten Impfungen noch im Krankenhaus statt. Das macht auch Sinn, weil gerade sehr junge, unreife Frühgeborene oft dazu neigen, dass sie, wenn sie zum Beispiel vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren wurden, Bradykardien oder Schwankungen der Sauerstoffsättigung zeigen im Rahmen der natürlichen Impfreaktion. Impfungen haben sonst sehr ähnliche unerwünschte Wirkungen bei den Frühgeborenen wie bei den Reifgeborenen. Da braucht man keine Angst zu haben. Dazu gehören eben Fieber, Unwohlsein oder Schwellung an der Impfstelle. Aber gerade diese jungen Frühgeborenen sollten deshalb bei der ersten Impfung im Krankenhaus am Monitor überwacht werden. Sollte es tatsächlich zu Ereignissen kommen, wo die Herzfrequenz etwas schwankt oder die Sauerstoffsättigung, dann kann man auch die zweite Impfung unter Monitorüberwachung durchführen. Aber prinzipiell gilt, gerade die Frühgeborenen müssen rechtzeitig geimpft werden.
Vielen Dank. Sie hatten ja am Anfang das Thema Masern schon mal erwähnt. Das ist ja häufig eine Impfung oder eine Erkrankung, wo die Eltern dann auch so ein bisschen fragen oder denken, ob es nicht besser wäre, wenn ihr Kind die natürliche Infektion durchlebt. Wie schätzen Sie das ein?
Auch das gehört leider zu den Impfmythen. Die natürliche Infektion ist wesentlich komplikationsreicher und das gilt praktisch für alle Impfungen als die zu erwartenden und doch gut abschätzbaren Nebenwirkungen einer Impfung. Und ich denke, gerade das Beispiel Masern passt hier sehr gut. Ich möchte hier einmal auf die Komplikationen der natürlichen Maserninfektion hinweisen. Eine bakterielle Mittelohrentzündung tritt in bis zu 8% der Masernfälle auf. Die Kinder können in bis zu 8% auch Durchfälle zeigen. Eine Lungenentzündung wird in bis zu 6% der Masernerkrankungen berichtet mit weiteren Komplikationen. Das hängt damit zusammen, dass Masern nämlich das Immunsystem schwächt über Wochen, teilweise über Monate hinaus. Und dadurch können insbesondere bakterielle Infektionen auch häufiger sein, die dann ebenfalls bedrohlich verlaufen können. Die Masern selbst können in 1 auf 1000 Kinder eine Gehirnentzündung auslösen, die in 10-20% tödlich verläuft und fast immer schwere Folgeschäden hinterlässt. Und 1 von 10.000 Kindern, die Masern hatten, verstirbt an einer sehr schweren Folgeerkrankung, die oftmals später, Jahre später auftreten kann und als subakute sklerosierende Pannenencephalitis bezeichnet wird, also eine zerstörende Gehirnentzündung. Insgesamt schätzt man weltweit die Sterblichkeit der Masern auf ca. 0,1% und auch in Deutschland sterben laut der Todesursachenstatistik jährlich ca. 3-7 Personen aufgrund von Masern. Also das zeigt hier die wirklich negativen Aspekte der Infektion auf. Wenn man das im Gegensatz stellt zu den unerwünschten Wirkungen der Masernimpfung, bei der Masernimpfung neben den üblichen Nebenwirkungen wie Rötung und Schwellung an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen und Fieber für 1-2 Tage, wird gegebenenfalls in ca. 5% der Fälle auch nochmal ein Ausschlag bei den Geimpften beobachtet oder in ca. 1% der Fälle Gelenkschmerzen, die dann aber auch rasch verschwinden. Es wird oftmals diskutiert, wie sieht es mit dem Fieberkrampfrisiko aus. Hier kann man davon ausgehen, dass das normale Risiko für einen Fieberkrampf im Rahmen einer fieberhaften Infektion bei einem Kind vor dem 5. Lebensjahr ca. 2-4% beträgt. Und wenn man das abschätzen möchte, wie hoch ist das zusätzliche Risiko für einen Fieberkrampf durch die kombinierte Mumps-Masern-Röteln-Impfung, so sind die zusätzlich verursachten Fieberkrämpfe geschätzt worden mit 1 pro 1150 bis 1700 verabreichten Impfdosen. Also ein vernachlässigbares zusätzliches Risiko, also ein Vielfaches kleiner als durch natürliche Infektionen. Auch die Frage nach allergischen Reaktionen wird manchmal von Impfkritikern aufgegriffen, da ja die Masernimpfung prinzipiell auf einem hühnereiweißbasierten, hühnerfibroblastenbasierten System hergestellt wird. Diese allergischen Reaktionen sind aber vernachlässigbar, weil in den modernen Impfstoffen ganz, ganz wenig Hühnereiweiß mehr enthalten ist. Und diese Fälle werden auf 1-4 Fälle pro 1 Million Geimpften geschätzt. Das heißt, die Impfung ist wesentlich risikoärmer als die natürliche Infektion. Es gibt keinen Grund, eine natürliche Infektion zu bevorzugen.
Fun Fact:
Haben Sie auch schon mal daran gedacht, Ihre Fische im Aquarium zu impfen? Nein? Keine Sorge, das müssen Sie auch nicht. In großen Fischkulturen werden Fische aber tatsächlich geimpft. Kleinere durch ein Tauchbad, größere durch eine Spritze. Auch die Schluckimpfung ist in der Fischwelt eine weit verbreitete Methode. Die einzelnen Impfempfehlungen für jeden Fisch finden Sie übrigens in den aktuellen Leitlinien zur Impfung von Fischen von der STIKO WET.
Mit den Impfreaktionen haben Sie mir jetzt auch schon ein sehr gutes Stichwort für die nächste Frage oder den nächsten hartnäckigen Impfmythos geliefert. Das ist auch was wir Erwachsene uns vielleicht manchmal fragen, wenn wir eine Impfung bekommen. Es kann ja durchaus sein, dass man sich schlecht danach fühlt oder man Fieber bekommt. Beeinflusst es denn den Impferfolg, wenn ich ein fiebersenkendes Medikament einnehme oder meinem Kind gebe?
Das ist tatsächlich auch unter Experten eine viel diskutierte Frage, wo sicherlich noch viele Punkte auch offen sind. Prinzipiell kann man sagen, die STIKO empfiehlt derzeit eine Paracetamol-Prophylaxe, insbesondere bei der Koadministration des rekombinanten Meningokokken-B-Impfstoffes mit anderen Kinderimpfstoffen, um Fieber und Schmerzen zu vermeiden. Die Paracetamol-Dosierung sollte dabei gewichts- und altersadaptiert eingesetzt werden und unabhängig von den Symptomen für 24 Stunden durchgeführt werden. Eine abgeschwächte Immunantwort wird dabei nicht erwartet. Aus rein immunologischen Überlegungen würde ich von einer generellen Empfehlung, Paracetamol vorbeugend bei Impfungen einzunehmen, abraten. Das hat mit den biochemischen Prozessen zu tun. Die Zyklooxygenasen spalten aus der Arachidonsäure Prostaglandine ab. Diese Prostaglandine sind wichtige Botenstoffe der Schmerz- und Entzündungsreaktion und wirken unter anderem auf die Rekrutierung von Immunzellen und Zytokinprodukten, die ja auch wieder wichtig sind als Botenstoffe des Immunsystems. Die meisten fiebersenkenden Mittel sind Hemmer der Zyklooxygenasen. Da gehört zum Beispiel auch das Ibuprofen dazu, das oft bei Kindern in Saftform verabreicht wird. Durch diese Hemmung der Zyklooxygenase kann es aber zu einer Hemmung der effektiven Entzündungsreaktion kommen. Wir wünschen uns ja bei Impfungen eine gute Entzündungsreaktion, die sozusagen dem Immunsystem signalisiert, dass es nun mit den Impfantigenen arbeiten kann und die kennenlernen kann. Und das wird ja für die Wirksamkeit von Impfungen benötigt und dieser Effekt könnte durch eine Paracetamolprophylaxe oder Ibuprofengabe oder ähnliche Medikamente unterdrückt werden. Deshalb raten das Center of Disease Control und die WHO von einer Einnahme dieser Medikamente vor oder unmittelbar zur Impfung ab. Es gibt zum Beispiel eine viel diskutierte randomisierte Lancet-Studie, die zeigte, dass die gleichzeitige Einnahme von Paracetamol und Kinderimpfungen zu niedrigeren Impfantikörpertitern führte. Es gibt auch eine Arbeit bei Erwachsenen, die gegen Hepatitis B geimpft wurden. Diese zeigte, dass eine Einnahme von Paracetamol 6 Stunden nach der Impfung zu keiner Erniedrigung der Impfantikörper führt. Also tatsächlich die vorbeugende Gabe hat einen deutlich negativeren Effekt, als wenn man etwas abwartet, vielleicht circa 6 Stunden, wie aus dieser Studie suggeriert wird, die möglicherweise dann diese Rekrutierung von Entzündungs-, von Immunzellen dann nicht mehr negativ beeinflusst. Es besteht hier tatsächlich noch sehr viel Forschungsbedarf, weshalb noch keine generelle Empfehlung für oder gegen eine Paracetamolgabe im Rahmen von Impfungen abgeleitet werden kann.
Okay, und Sie hatten auch gerade schon mal das Thema kurz geschwenkt, Allergien. Wie sieht es denn da aus? Wir wissen, glaube ich, mittlerweile aus den Daten, dass der hartnäckige Impfmythos, dass Impfungen Allergien verursachen, eher zurückgedrängt wurde. Aber wenn ich denn jetzt schon weiß, dass das Kind irgendwelche Allergien hat, was ja auch nicht immer schon bekannt ist in dem frühen Alter, muss ich da denn was beachten?
Am relevantesten ist hier sicher die Hühnereiweißallergie zu nennen. Nur wenige Impfstoffe werden tatsächlich unter Verwendung von Hühnereiern produziert. Dazu gehören zum Beispiel der Gelbfieberimpfstoff und bestimmte Influenza-Impfstoffe, die noch etwas höhere Anteile von Hühnereiweiß enthalten können. Impfstoffe, bei denen die Viren auf Hühnerfibroblasten gezüchtet wurden, wie zum Beispiel eben die Masern-Mumps-Röteln-Impfung oder FSME-Impfstoffe, enthalten kaum nachweisbare Spuren von Hühnereiweiß. Die Allergie gegen Hühnereiweiß stellt keine Kontraindikation gegen diese Impfungen dar. Das ist entsprechend der nationalen und internationalen Leitlinien so betrachtet worden. Grundsätzlich sollten diese Impfungen aber in einem medizinischen Umfeld erfolgen, wo dann auch eine Überwachung möglich ist und wo man gegebenenfalls auch eine anaphylaktische Reaktion behandeln kann. Hier schwanken die Empfehlungen hinsichtlich der Überwachungszeit. Diese wird zwischen 30 und 90 Minuten je nach Leitlinienempfehlung angegeben. Gegen andere Inhaltsstoffe der Impfungen, wo es theoretisch auch eine Allergisierung geben könnte, eine Sensibilisierung des Immunsystems, gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Die neuen Impfstoffgenerationen führen prinzipiell zu keinen schweren allergischen Reaktionen mehr. Hier müssen wir einfach an Stoffe denken, wie zum Beispiel Stoffe zur Stabilisierung oder Haltbarmachung des Impfstoffes. Aber diese werden praktisch bei den neuen Impfstoffgenerationen nicht mehr beobachtet. Ich möchte noch kurz auf allergische Reaktionen im Zusammenhang mit der Covid-19-mRNA-Impfung eingehen, weil das auch, denke ich, in den letzten Jahren und teilweise immer noch ein viel diskutiertes Thema ist, wodurch diese allergischen Reaktionen ausgelöst werden im Rahmen der Covid-19-mRNA-Impfung, ist noch unklar. Es wird bei Experten diskutiert, ob möglicherweise Polyethylenglykol als Bestandteil der Liponanopartikel dafür verantwortlich ist. Aber wir kennen Polyethylenglykol zum Beispiel auch als Inhaltsstoffe in Kosmetika und da wurden entsprechende Allergien nicht berichtet. Möglicherweise könnte auch Phosphocholin als Bestandteil der Nanopartikel eine Rolle spielen oder die mRNA selbst allergische Reaktionen auslösen. Aber prinzipiell gab es keine Todesfälle durch allergische Reaktionen gegen die Covid-19-mRNA-Impfung. Prinzipiell eine antiallergische Prämedikation bei Allergikern sollte nicht durchgeführt werden. Auch das hat wieder mit dem Immunsystem zu tun, da durch diese antiallergischen Medikamente auch die Impfreaktion unterdrückt werden kann, beziehungsweise dann eine allergische Reaktion durchaus auch verzögert auftreten kann. Viel, viel besser sind hier die medizinische Überwachung und das Vorhandensein einer Notfallausstattung. Impfungen sind vor allem für Allergiker besonders wichtig. Auch das möchte ich nochmal betonen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft. Zum Beispiel Impfungen gegen respiratorische Erreger wie gegen Keuchhusten, Pneumokokken oder Grippe. Gerade wenn man ein überempfindliches Bronchialsystem hat oder Asthma bronchiale. Und zu betonen ist auch noch die Impfung gegen Windpocken bei Kindern mit Neurodermitis, weil diese oftmals schwere Komplikationen erleiden können, wenn sie an Varizellen erkranken.
Ja, das sind ja durchaus Tipps, die man in der Praxis auch ganz gut umsetzen kann, auch mit dem Monitoring. Ich glaube, da können Sie viele von unseren Zuhörenden ganz gut beruhigen damit. Und gerade wo wir beim Thema Tipps sind, noch eine abschließende Frage. Sie haben uns zwar schon ganz, ganz viele praktische Tipps und Hinweise und Argumente geliefert, aber ich denke, uns hören auch viele frisch gebackene Kinderärzte und Kinderärztinnen zu, die jetzt in der Praxis so langsam anfangen mit dem Impfen und mit dem Aufklären über Impfungen. Haben Sie da noch so ein paar Tipps, gerade für die Gesprächsführung mit verunsicherten Eltern?
Ja, Studien haben gezeigt, dass gerade die Einschätzung des behandelnden Arztes zur Impfung und auch die entsprechende Beratung durch die Ärztin oder den Arzt der wichtigste Vorhersagewert ist, ob letztendlich eine Impfung auch durchgeführt wird oder nicht. Impfungen werden ja oftmals nicht durchgeführt, weil die Eltern verunsichert sind. Und deshalb ist es meines Erachtens von großer Bedeutung, gerade für die Vertrauensbildung, dass die Sorgen und Bedenken der Eltern und Kinder ernst genommen werden und dass man auch wirklich darauf eingeht. Deshalb erscheint es mir wichtig, dass die Ärztin und der Arzt kompetent beraten können. Die genannten Faktenblätter des Robert-Koch-Instituts und auch Fallberichte können die Inhalte unterstreichen helfen. Die Gespräche benötigen besonders bei Impfskeptikern viel Zeit, aber ich denke, diese Zeit lohnt sich.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, heute wurden ja da auch ganz viele schöne Argumente gesammelt. Deswegen danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier bei uns in unserem Immunisiert-Podcast waren. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, alle Zuhörenden konnten wirklich ganz, ganz viel für die Praxis und für den Alltag mitnehmen.
Ja, vielen Dank und alles Gute.
Ihnen auch, vielen Dank. Impfticker. Ja, liebe Mirjam, heute sind ja wirklich nur spannende, aufregende Themen hier bei uns im Podcast. Und eine Stadt macht mich ja ganz aufgeregt, nämlich Kopenhagen. Diese wundervolle Stadt, dort fand auch kürzlich ein großer Kongress der Infektiologie und der Pädiatrie statt, nämlich der ESPID. Kannst du uns da berichten, was es dort für tolle, spannende Neuigkeiten gab?
Ja, aber sehr gerne, Loretta. Der ESPID-Kongress fand tatsächlich im schönen Kopenhagen statt, tatsächlich auch eine meiner Lieblingsstädte. Die Gäste, die dort vor Ort waren, die waren allerdings hoch international, denn es waren Teilnehmerinnen aus mehr als 100 Ländern vertreten. Und ich denke, den durchaus weitesten Anreiseweg hatten mit Sicherheit die Ärztinnen und Ärzte, die sogar aus Neuseeland angereist sind. Ja, aus Deutschland, da waren nur so etwa 100 Teilnehmerinnen ungefähr vor Ort. Ja, und wie viele Kongresse hat auch der ESPID-Kongress eine tolle Möglichkeit zum Austausch geboten. Und ja, auch die Gesamtstimmung unter den Besuchern war sehr, sehr positiv. Unser Lieblingsthema, das Thema Impfprävention, war natürlich auch in Kopenhagen wieder ein großes Thema. Und insbesondere unsere alten Bekannten, sprich die Meningokokken, Pneumokokken und auch RSV, waren ein Hot Topic. Es wurde aber auch über andere Themen gesprochen, wie zum Beispiel unsere Old Enemies, sprich Hämophilus, Pertussis, Masern. Wir haben heute in der Folge drüber gesprochen. Die wurden intensiv diskutiert. Neben dem Thema Impfen waren aber auch übergreifende Themen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder auch der Einfluss des Klimawandels auf Erreger und Infektionskrankheiten, ein hochdiskutiertes Thema. Und wer sich vielleicht erinnert, bei der letzten Folge, da haben wir auch schon thematisiert, dass gerade Zweiteres, sprich Einfluss des Klimawandels, ein Thema ist, was gerade aktuell sehr, sehr heiß debattiert wird. Abschließend kann man vielleicht noch festhalten, dass sich die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte für die Zukunft insbesondere weniger Krankheitsausbrüche, mehr Eradikation von Krankheitserregern und insbesondere auch Chancengleichheit bei Impfungen wünschen. Sprich, also alles das für mehr gesunde Kinder auf dieser Welt.
Das klingt sehr gut. Aber du weißt, ich bin immer neugierig und jetzt möchte ich gerne noch erfahren, was wir denn von Snoopy in Sachen mentales Immunsystem lernen können.
Ja, wir wollten an der Stelle ja nochmal über den Tellerrand schauen. Und tatsächlich hinter dem Begriff mentales Immunsystem steckt eine psychologische Theorie, die sich mit der Idee befasst, dass wir eben nicht nur ein Immunsystem für den Körper, sondern auch eines für unseren Verstand haben. Anders ausgedrückt beschreibt die Theorie also die Fähigkeit des menschlichen Verstandes, sich gegen negative Einflüsse oder auch zum Beispiel schlechte Gedanken zu schützen und sozusagen mit positiven Bewältigungsstrategien zu impfen. Und ein Charakter, der das aus Expertensicht besonders gut hinbekommt, ist eben Snoopy. Das ist der kleine Hund aus der Comicserie The Peanuts. Sie kennen ihn vielleicht. Ja, und Snoopy, der zieht einfach los, lebt sein Leben. Und ja, wenn er mal hinfällt, steht er einfach wieder auf und macht ganz unbeschwert weiter. Was aus psychologischer Sicht eben eine wirklich wertvolle Lektion ist, wenn wir an unser mentales Immunsystem denken. Wer sich daran also vielleicht ein Beispiel nehmen mag, kann gerne mal wieder ein paar Comics mit Snoopy anschauen, denn jetzt sind diese eben nicht mehr nur unterhaltsam, sondern auch noch psychologisch wertvoll.
Ja, das ist doch ein wunderbar positiver Abschluss für unsere Folge. Besser geht's ja gar nicht. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute. Mir hat es auf jeden Fall wieder super großen Spaß gemacht und ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. In 2 Wochen wird's auch wieder spannend, denn die Reisezeit geht so langsam los und deswegen haben wir passend dazu natürlich auch eine Folge zum Thema Reisen mit Kindern und Babys und was da bei Impfungen zu beachten ist, mit einem ganz tollen Experten geplant. Also freuen Sie sich schon mal drauf, abonnieren Sie am besten jetzt schon immunisiert, um diese Folge auch nicht zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich auch dieses Mal, wenn Sie uns 5 Sterne hinterlassen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Also bis zum nächsten Mal.